Gnade und Friede von dem, der war, der ist und der sein wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Es ist mein wunderbarer Gruß, den zu Beginn einer Predigt weitergeben zu können, weil wir wissen, dass unser Herr hier ist und dass er es liebt, wenn seine Gemeinde zusammenkommt, sich trifft unter seinem Wort, ihn anbetet und heute über ein Thema spricht, wo Gott auf den ersten Blick gar nicht so zentral drin auftaucht. Denn wenn es um das Thema Erziehung geht, Familie geht, Ehe geht, da erwarten manche vielleicht so ein Referat mit netten Tricks und Tipps. Tatsächlich wird die Predigt auch noch die referatsähnlichste Predigt sein, die ich jemals gehalten habe. Aber es ist kein Referat. In der Regel, wenn vielleicht du oder sie heute zum ersten Mal auch heute hier sind, predigen wir Vers für Vers, Wort für Wort durch die Bibel, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott sich offenbart hat in diesem Buch und dass wir Menschen überhaupt keine Kraft in uns selbst tragen. Ich habe heute nichts Besonderes zu sagen als Mensch, der hier heute steht. Aber wir glauben daran, dass Gott uns alles gesagt hat, was wir wissen müssen, um gerettet zu werden, um ihn zu verstehen, aber auch um die ganz praktischen Lebensfragen, eben das Thema zum Beispiel Erziehung, zu verstehen und zu begreifen. Gott hat nicht geschwiegen, Gott hat sich offenbart. Und so wird diese Predigt heute etwas anders sein, wie wir das sonst gewohnt sind. Hin und wieder machen wir das, dass wir ein Thema beleuchten und versuchen, aus dem Gesamtbild der Bibel, angewandt auf den Alltag, gewisse Fragen zu verstehen. Und weil heute die Kindersegnung ist, hat Michi mich letzten Sonntag gefragt, wirst du über so Erziehung predigen oder weitermachen im Epheserbrief oder sowas in der Art? Und bis dahin wollte ich weitermachen im Epheserbrief. Und dann habe ich gesagt, Michi, ich glaube, ich nehme erstes. Und diese Predigt, die ist jetzt nicht in einer Woche entstanden, sondern eigentlich in vielen Jahren des Versagens als Vater. Und Michi hat es vorher gesagt, dass er, die Bibel gibt nicht nette Erfahrungsberichte. Hey, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Erfahrungen weitergeben müsste, gäbe es nicht so viel Hilfreiches wahrscheinlich für die meisten. Aber auch als Lehrer und jetzt kürzlich als Schulleiter einer Grundschule bin ich viel in Kontakt mit vielen Familien. Und es ist ein bisschen so die Essenz aus vielen Jahren des Versuchens, sich plagens, bereuens, sich entschuldigens, es neu zu versuchen, was jeder Mama, jeder Papa kennt mit den eigenen Kindern. Ich glaube, niemals wird unser Versagen so offensichtlich wie in der eigenen Familie. Das heißt nicht, dass alle versagen, aber Familie ist ein einziger Spiegel, wo ich mich stündlich, minütlich im Miteinander, in diesen unglaublich engen Beziehungen wiedersehe, meinen Charakter, meine Worte, meine Einstellung des Lebens. Und so will ich heute über 5 Merkmale christlicher Erziehung sprechen. Warum 5? Das sind nicht die 5 und es gibt kein sechstes. Man könnte locker von 20 oder 25 Merkmalen sprechen. Aber es ist aus folgender Überlegung entstanden. Irgendwann mal habe ich mich als Lehrer gefragt, warum? Warum sitzt da ein Kind vor mir, das hochintelligent ist, aber einen mittelmäßig unterdurchschnittlichen Realschulabschluss macht? Und warum sitzt da ein Kind, das mit Sicherheit nicht so intelligent ist? Man merkt das ja in der Art des Denkens, durch das Durchdringens gewisser Themen, des Sprechens, aber viel besser abschneidet. Woran liegt es, dass der eine nach jeder dritten Pause aus einer Prügelei geholt werden muss und der andere noch nie in seinem Leben seine Hand über Schulterhöhe gehoben hat, um irgendjemandem etwas anzutun? Woran liegt das? Woran liegt es, dass der eine immer Dinge vergisst und der andere gefühlt nie? Und sehr leicht ist man dabei zu sagen, das sind eben einfach diese inneren Dinge. So ist man veranlagt. Der eine ist chaot, der andere ist ordnungsliebend, der andere ist intelligent, der andere eher nicht so intelligent. Der eine ist so, der andere so. Und natürlich ist es wahr. Man wird mit gewissen Charakterzügen, Veranlagungen geboren. Das werden wir alle. Aber interessant ist, wenn man dann in manche Familien schaut und sagt, die haben aber 3 oder 4 von denen, die ja alle unterschiedlich geboren sind. Aber alle 3 haben sich richtig entwickelt. Woran liegt das? Und ich würde es versuchen, in diesem Bild zu erklären. Ich glaube, dass Erziehung, und so verstehe ich auch die Sprüche in der Bibel, verglichen werden kann mit einem Gewächshaus. Ich bin leidenschaftlicher, auch hier oft versagender Hobbygärtner.
Das heißt, bald im so März, April, dann kommen die ersten Pflänzchen, die man dann raussetzen kann, eher April und im Mai dann richtig. Und es ist sehr interessant zu sehen, wenn man ein Gewächshaus sich anschaut, man kann eine Tomatenpflanze hineinsetzen und von diesem Punkt an muss man nicht nach einem Merkmal schauen, das man richtig macht, auch nicht nach zwei. Es ist eine Summe vieler kleiner Faktoren, die entscheiden wird, ob dieses Tomatenpflänzchen irgendwann eine große Pflanze wird und man 3-4 Monate später saftige, leckere, süße Tomaten ernten kann. Euch läuft wahrscheinlich das Wasser im Mund zusammen. Wir sind diese Grastomaten aus dem Supermarkt gerade alle gewohnt. Aber diese wunderbaren, saftigen, großen Früchte, damit sie kommen, muss man nicht eine Sache besonders gut machen. Jeden Tag genau perfekt gießen. Das ist wichtig. Es ist eine Vielzahl kleiner Dinge. Das ist die Art der Wärme oder welche Wärme in diesem Haus ist. Es darf nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Es ist die Bodenqualität. Er darf nicht zu sauer sein, er darf nicht zu gedüngt sein. Er muss genau den richtigen Stickstoffgehalt im besten Falle haben. Es ist die Art, mit wie man gießt und auch mit was man gießt. Nimmt man Leitungswasser, nimmt man Regenwasser, nimmt man Brunnenwasser? Es ist zu heiß, es ist zu kalt. Wie ganz genau sieht, mit was habe ich gedüngt? All diese Dinge, ist Wind da, kommt Regen auf die Pflanze, es ist eine Vielzahl an Kleinfaktoren und je mehr dieser kleinen Faktoren stimmen, desto besser wird die Pflanze wachsen. Und ich glaube, Menschen sind keine Tomatenpflanze, aber wie die Bibel uns das erklärt, ist es die Aufgabe der Eltern, für ein Haus zu sorgen, für eine Familie zu sorgen, wo möglichst viele dieser Wahrheiten, dieser Bedingungen für gutes Aufwachsen für Kinder gegeben sind. Das Schöne dabei ist gleich vorab, wenn wir bei dem Pflanzenbeispiel bleiben, als Ermutigung an die Eltern, wenn es 10 Faktoren gäbe, die wichtig wären, damit diese Pflanze wächst, dann kann es gut sein, dass ich 2 oder 3 Faktoren nicht richtig machen werde und die Pflanze wird trotzdem wachsen und sie wird gut wachsen. Und genauso ist es auch in der Erziehung. Ich will mit uns in dieses Thema gehen, indem wir uns kurz vor Augen führen, in diese Grundidee von Familie, die Gott uns in 1. Mose 2 gibt. Wenn wir die Bibel nur beginnen zu lesen und aufschlagen von vorne an, und ich rede in letzter Zeit immer wieder mit Leuten, die frisch angefangen haben, die Bibel zu lesen, das zweite Thema nach der Schöpfung, das einem sofort begegnet, ist das Thema Familie. Ehe von Mann und Frau und Familie. Und in diesem ersten Bericht, da finden wir eine Idee, die Gott als Grundgedanken in diese Welt gesetzt hat. Und die erste Idee, die der Mensch anwenden und tun soll, ist es, eine Familie zu gründen. Und das zeigt die Wichtigkeit dieses Themas. Für Gott ist das Thema Ehe, Familie und Kinder nicht eines von vielen Themen, die man eben auch so betrachten könnte. Es ist mit der zentrale Baustein dieses Lebens. Es ist mit einer der Hauptzwecke, warum wir überhaupt geschaffen wurden. Und so wie Gott Familie erschaffen hat, ist Familie ein autarkes Kleinimperium. Das klingt jetzt sehr seltsam, aber ich will es erklären. Wenn wir diesen Text lesen, achtet einmal darauf, wie Gott Mann und Frau beschreibt, wie sie zusammenfinden und was sie bilden. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 2, ab Vers 20. Aber für sich selbst fand er, das ist der erste Mensch, Adam, nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner Saiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus dem herausgenommenen Seitenstück baute Jahwe Gott eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch: Diesmal ist sie es, sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir, sie soll Isha heißen, Frau, denn sie kam vom Ish, dem Mann. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Das ist so ein tiefer, elementarer Text. Das ist keine nette Geschichte, kein Gründungsmythos der Menschheit oder sonst irgendetwas. Und hier legt Gott die ganzen Eckpfeiler fest, was Familie ist, was Ehe ist und wie es funktionieren soll. Das erste ist hier, ich habe es markiert, Gott bringt die Frau zu Adam. Das heißt, in einer Eheschließung, wenn ein Mann und eine Frau zusammenfinden, das mag noch so natürlich menschlich aussehen, es ist immer etwas, und ich bin auch davon überzeugt, auch bei Menschen, die überhaupt nicht an diesen Gott glauben, denn Gott steht über dieser ganzen Welt, immer etwas Heiliges, immer etwas, das Gott zusammenführt. Und als Adam dieses Gegenüber sieht, diese Frau, kommt das allererste Gedicht der Menschheitsgeschichte, das wir hier lesen im Vers 23. Das ist tatsächlich hebräische Lyrik, hebräisches Gedicht. Das reimt sich nicht wie bei uns, die verweben das da anders. Aber dieser Ausdruck, sie gehört zu mir. Da sind zwei Menschen, die unterschiedlich gelebt haben, unterschiedlich existiert haben, unterschiedlich gedacht haben. Und sie werden eins. Sie kommen zusammen. Und sie bilden jetzt eine Einheit oder ein Fleisch, wie es hier auch genannt wird. Und schaut mal in Vers 24, das ist wirklich interessant. Ich bin erst diesmal in der Vorbereitung drüber gestolpert. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter. Und ich habe mich gefragt, aus welchem Grund? Ich dachte, er verlässt Vater und Mutter, um seine Frau zu heiraten, um sich zu verbinden. Das stimmt, aber der Grund muss ja vorher drin stecken, also in Vers 23. Und ich glaube, dass hier ein tiefes Geheimnis liegt. Ein Mann und eine Frau, die in verschiedenen Familien aufwachsen und von der DNA, aus dem Leben ihrer Eltern kommen und gebildet werden, was jedes Mal aufs Neue ein Wunder ist. Da ist so ein 50-50 Mensch, der zusammengesetzt ist aus zwei völlig anderen Menschen und plötzlich da ist und schreit und lebt und essen und trinken will oder in die Windel machen will, wie wir schon eingangs gehört haben. Und da ist plötzlich dieses Leben da, das entstanden ist aus zwei Menschen, aus zwei Leben. Aber die Bibel sagt, es gibt eine Verbindung, die ist noch tiefer, noch weiter, wie selbst die genetische Verbindung von Kind und Mutter, Vater. Es ist die Verbindung, wenn Mann und Frau zusammenkommen und, wie es hier in Vers 24 heißt, sich verbinden und völlig eins werden. Und nur deshalb kann Vers 25 sagen, sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Da ist keine Scham. Selbst das Persönlichste, was jeder bedeckt, ist plötzlich offen. Und es ist offen und es ist keine Scham. Es ist keine Grenze. Da ist keine Unterscheidung. Da ist keine Anklage. Da ist eine völlige Offenheit. Und ich glaube, es bezieht sich nicht nur hier auf den Körper. Es bezieht sich auf das Herz, auf die Seele. Jeder, der es schon erlebt hat, was es bedeutet, einem Mann oder einer Frau sich völlig zu öffnen und dann enttäuscht zu werden und verlassen zu werden, der weiß, wie groß der Schmerz ist, den man hier empfindet. Warum gehört es zur Erziehung? Ihr Lieben, das ist die Grundlage. Und Gott hat etwas erfunden, was genial ist, was so brillant ist, und wir müssen es verstehen. Wenn diese zwei zusammenkommen und Mutter und Vater verlassen, entsteht eine Bindung, die größer ist wie die biologische Bindung. Es ist eine geistige Verbindung. Und es wird ein eigenes, kleines, unabhängiges Reich gegründet. Warum sage ich es in diesem Bild? Wir sehen uns oft als Opfer unserer Gesellschaft, unserer Zeit. Ja, die Medien sagen das und der Einfluss der Schule und der Einfluss von hier. Und es ist richtig. Aber so wie Gott die Welt gegründet hat, hat er, ich bin mir sicher, in weiser Voraussicht, dass Sünde diese Welt einmal kaputt machen wird und Beziehungen kaputt machen wird und dass Staaten manchmal gut und manchmal katastrophal regieren werden, hat er eine Institution ins Leben gerufen, die Familie, die völlig unabhängig ist. Wenn Mann und Frau heiraten und eine Familie gründen, schwätzt ihnen niemand rein. Hoffentlich. Manchmal versuchen es die Eltern oder Schwiegereltern nochmal und dann gibt es meistens ein bisschen Krach und nach ein, zwei Jahren hat sich dann auch in der Regel erledigt und dann versteht man sich gut und hat verstanden, ach so, die sind jetzt abgenabelt und die haben jetzt ihre eigene Familie gegründet und mein Wort hat vielleicht nicht mehr so viel Gewicht, wie das noch hatte, als das Kind 6 oder 12 oder 13 war. Mit 13 hat es auch kein Gewicht bei vielen, glaube ich. Aber das ist ein anderes Thema, dazu kommen wir gleich. Aber es wird etwas gegründet, das unabhängig ist. Und diese Bande, diese Verbindung ist so stark, dass selbst Staaten wie der Nazistaat, die kommunistischen Staaten, es nicht geschafft haben, ihn aufzusprengen. Wo die meisten Menschen gekippt sind. Zum Beispiel in unserer deutschen Geschichte in der NS-Zeit. Wo Familien waren, die autark, unabhängig mit ihren Überzeugungen gelebt haben und ihre Kinder erzogen haben, waren sie immer Stein des Anstoßes. Weil die Regierungen gemerkt haben, weiter können wir nicht vordringen und sie haben es mit allen Mitteln versucht. Ich kenne es selber aus den Geschichten von meinen eigenen Eltern im Kommunismus, wie versucht wurde über Lehrer, über Druck bis hin zu politischem Druck, das aufzusprengen, weil man merkte, wie die Kinder hier geprägt werden, ist eine andere Prägung wie das, was wir als Staat wollen. Und ich will ermutigen, ein Aufruf, das zu begreifen an die Menschen, die bereits Eltern sind oder die sich mit dem Gedanken herumschlagen, das einmal zu werden oder gerade auf der Suche sind nach jemandem, mit dem man das tun könnte. Es ist etwas Wunderbares, unfassbar Schönes. Es ist etwas Heiliges, etwas Gottgegebenes, Vater und Mutter zu verlassen und dieses eigene kleine Reich, die Familie zu gründen. Und auf den 70 Quadratmeter Wohnung, die man einmal hat, diesen 500 Quadratmeter Garten, die irgendwann vielleicht ums Haus herum sind, da gelten die Regeln, da herrscht die Atmosphäre, da werden die Gedanken gedacht und die Worte gesprochen, die ihr als Mutter und Vater prägt. Und niemand schwätzt hinein. Es ist also eine unglaubliche Verantwortung, aber auch etwas unglaublich Schönes, Heiliges, aber auch Zerbrechliches. Und das erste Merkmal, auf das ich eingehen will, ist genau damit verbunden, eine liebevolle Ehebeziehung. Es gibt so viele Ratgeber für Erziehung, Bücher, Podcasts heutzutage. Und sie lassen diesen Punkt völlig außer Acht. Man kann die Kinder prägen, wie man will. Sie können 6 Instrumente lernen, in 3 Sportvereinen sein, auf dem besten Privatgymnasium irgendwo eine halbe Stunde mit dem Bus hinfahren. Wenn dieses Klima, dieser Faktor, dieses Merkmal nicht vorherrscht, dann ist etwas Grundlegendes zerrüttet. Und Paulus, er schreibt es so simpel, aber so klar. In Epheser 5, und da sagt ihr Frauen, geht nicht, egal, könnt ihr weiterklicken dort, ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Wie gehen wir Menschen mit Gott um? Wir achten ihn, wir respektieren ihn für das, was er ist. Es ist unser Gott, es ist der die Verantwortung, die letzte Verantwortung auch für diese Welt trägt. Er ist der Schöpfer. Und die Bibel, sie sagt, in dieser Beziehung von Mann und Frau, ihr Frauen, unterstellt euch, respektiert eure Männer, wie ihr das bei dem Herrn tut. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Und zwar so, wie Christus, der Messias, die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wo das gilt, von aufrichtig gilt, von ganzem Herzen. Männer, die begreifen, diese Frau hat mir Gott gegeben. Und meine Ehe, meine Beziehung zu ihr soll etwas widerspiegeln, was so heilig, so rein, so unendlich schön ist und so voller Hingabe ist. Und es ist, dass Jesus sein eigenes Leben gab für Menschen, die es nicht verdient haben, für die Gemeinde, die er zu seiner Gemeinde, zu seiner Familie gemacht hat. Und er sagt, ihr Männer, schaut auf Jesus, der sein Leben gegeben hat und liebt eure Frauen. Später wird Paulus in dem Kapitel erklären, was Lieben hier bedeutet. Das heißt nähren und pflegen. Nähren und pflegen. Und ich meine nicht mit nähren, dass er hier die Brotnahrung so sehr meint, sondern er meint nährt, pflegt eure Frauen nach ihren Bedürfnissen, nach dem, was sie brauchen. Achtet auf sie. Redet mit ihnen. Stärkt sie, unterstützt sie. Wendet euch ihnen zu. Geht weit über das hinaus, was sie erwarten. Liebt sie mit einer Liebe, die aus Gott selbst kommt. Und ihr Frauen, respektiert eure Männer. Schätzt sie. Ehrt sie. Es gibt kaum etwas, was einen Mann tiefer verletzt, wie das Gefühl zu bekommen, es genügt nicht. Das reicht nicht, was ich hier gebe und was ich bringe. Vergleiche, Nörgeleien, Anklagen, das sind wie Stiche, die dem stärksten Mann zutiefst zusetzen. Und Paulus sagt, respektiert euch, liebt euch. Und das ist die Grundlage. Und Kinder haben unglaubliche Fühler für diese Situation. Die können nur vom Spielen reinplatzen, kurz rein und sagen, stimmt was nicht? Ist irgendwas los hier? Die spüren das regelrecht in der Luft, wenn diese Beziehung nicht in Liebe und unter Ordnung und Respekt gegründet ist. Das Beste, liebe Mütter und Väter, was wir für unsere Kinder tun können, ist uns in den Ehen zu lieben, zu schätzen, zu vergeben und damit die Grundlage zu legen. Der zweite Punkt, Zeit. Dieses Bild ist ein Bild, das ich jedes Jahr gesehen habe, wenn ich mit meinen Schülern das Abendlied von Matthias Claudius analysiert habe oder eher auswendig gelernt habe. Ich war mal total begeistert. Ich weiß nicht, ob die Fünftklässler diese Begeisterung gefühlt haben. Meistens war nicht so viel Begeisterung in den Gesichtern zu sehen. Aber von einem sehr bekannten Maler im 19. Jahrhundert aus der Biedermeierzeit gemalt. Ein Mann, der auch Anfang der 20er Jahre Christ wurde. Und dieses Bild zeigt etwas, was leider weitgehend, würde ich sagen, verloren gegangen ist. Und es ist eine Familie, die Zeit hat. Dieses Bild, es ist in der Romantik entstanden, deswegen es ist ein bisschen kitschig. Ihr seht den Engel da über dem Kinderbett. Aber trotzdem, es zeigt etwas Wundervolles. Eine Familie, die abends vor dem Haus auf der Bank sitzt, das Abendlied singt, von Matthias Claudius, kennen wir alle, der Mond ist aufgegangen und so weiter. Das erste Kind liegt schon im Bett und schläft, die Mama ist zum Gebet gebeugt, das Kleine schon müde, noch in Papas Schoß, der Brunnen plätschert, das große Kind schaut auf in den Himmel zum Mond. Was hier drin liegt, Ruhe, Zeit, Gespräche, das Ausklingen lassen, am nächsten Tag gemeinsam wieder weitermachen, ist zu einem großen Teil so verloren gegangen. Liebe Mütter und Väter, als ich diese Grafik gesehen habe, da hat es mich richtig durchfahren. Wenn du ein Kind hast, das 10 Jahre alt ist, hast du 75% der Zeit bereits mit deinem Kind verbracht. Danach kommen noch 25 und ich glaube, ab 14 sind es dann noch 10%. Einfach summiert, das mag nicht bei allem auf die Prozentzahl genau stimmen, aber das ist einfach mal grob überschlagen. Die ersten 5 Jahre sind über 50% der Zeit, die Mütter und Väter mit ihren Kindern verbringen. Bis zum 10. Lebensjahr 75% und ab 10 kommt noch so ein Anhängsel dran, 25 und ab 13, 14, 15, wenn man das weitermachen würde, dann wäre noch so ein kleiner blauer Balken da. Prägt eure Kinder in gerade diesen Jahren. Prägt sie. Habt Zeit für sie. Wenn wir uns den dritten Balken anschauen, wo insgesamt steht, im Schnitt verbringt eine deutsche Mutter, ein deutscher Vater 27 Minuten am Tag damit, ihre Kinder zu füttern, anzuziehen, zu versorgen. 27 Minuten Beaufsichtigung drinnen und draußen. Das heißt, bei den meisten wahrscheinlich in der Garage zu arbeiten und nur zu gucken, dass die Kinder sich nicht die Köpfe einschlagen draußen beim Spielen. 24 Minuten mit Spiel und Sport, 16 Minuten begleiten und Termine wahrnehmen, 11 Minuten Gespräche vorlesen und Geschichten erzählen und 5 Minuten Hausaufgaben und Anleitung geben. Ihr Lieben, das ist eine Vollkatastrophe. Niemand braucht sich wundern, warum wir instabile Kinder haben. In ihrem Charakter, in ihren Emotionen, in ihrem Denken, die unselbstständig sind. Wenn wir nur diese Grafik anschauen, erklärt sie alles. Kinder brauchen Zeit. Viel Zeit. Nicht 11 Minuten Gespräche und Vorlesen. Das ist eine absolute Katastrophe. Und ich hoffe, und bei den Männern übrigens sind es 8 Minuten, das ist ja oben nochmal aufgedröselt, den Mütter und Väter. 8 Minuten Gespräche, Vorlesen und Geschichten am Tag. Das ist ein absoluter Super-GAU. Und das zersetzt eine Gesellschaft, das macht sie kaputt. Niemand, jetzt auch besonders an die Väter, Mütter haben das intuitiv oft noch viel mehr drin, niemand kann dein Kind prägen, wie du es kannst. Keine Kita-Erzieherin, kein Grundschullehrer, kein noch so guter oder selbsternannter Bildungsexperte. Es gibt genau 2 Menschen, die dein Kind vor allem bis zum 10. Lebensjahr, aber auch darüber hinaus, braucht, viel braucht, und es ist Mutter und Vater. Ich war immer wieder erstaunt, wenn ich habe diese gesellschaftswissenschaftlichen Fächer gehabt, also Gemeinschaftskunde, auch in Deutsch kam das oft. Und ganz oft, wenn dann Themen kamen, die gesellschaftlich ganz arg polarisieren, und ich gefragt habe, habt ihr schon mal mit euren Eltern drüber geredet? Meistens komplette Klasse ruhig. Das ist eine Katastrophe, ihr seid in der 8. Klasse und ihr habt noch nie mit euren Eltern über die Themen geredet, die ihr täglich euch in TikTok reinzieht. Warum? Weiß nicht. Ja, worüber redet ihr denn dann? Ich weiß nicht. Ihr Lieben, wir brauchen, oder unsere Kinder brauchen Zeit. Ich würde sagen, dieser Faktor ist der Hauptfaktor in der Frage, wie sich ein Kind entwickelt. Und es geht nicht so sehr darum, was man macht. Die brauchen nicht jeden Tag in den Spielepark gehen, in den Indoor-Spielplatz, in den Skiurlaub oder sonst irgendwo. Und ich rede von den ganz normalen Alltagsdingen. Gemüse schnipseln, Spaziergänge machen, zusammen das Fahrrad reparieren, einfach zusammen sein, gemeinsam essen und dabei reden, von Mund zu Mund und Ohr zu Ohr, über Themen. Und die Kinder, die interessieren sich für Themen, wenn ihr sie nur mal anpiekst. Das schießt nur so raus. Piekst sie an, also in Gesprächen. Redet, fragt, baut eine Kultur auf, wo es das Normalste ist, was es gibt, dass man Zeit miteinander verbringt. Ich lese gerade ein Buch, es ist sehr interessant, weil das Familie aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet, oder nicht andere Perspektive, aber viele schöne Bilder, Metaphern dafür nimmt. Und sie sagen, Familie ist ein Museum der Erinnerung, baut Erinnerungen auf. Die ganz normalen Dinge des Alltags, im Wald, auf den Wiesen, in den Parks, auf den Straßen, prägt die Kinder. Schaut mal, ihr Lieben, wenn wir uns die Beziehung von Jesus und dem Vater, dem Sohn und dem Vater anschauen, dann ist es das größte Vorbild, das wir haben können. Es ist das Wesen der Dreieinigkeit in Vater, Sohn und Geist, die von Ewigkeit her außerhalb von Raum und Zeit unendlich viel Zeit miteinander verbracht haben. Und die sich über alles lieben. Schaut mal, wie Jesus, als er als Mensch in einer gewissen Art und Weise in Trennung von dem Vater war, das begreifen wir ja nicht ganz, wie der Ewige ist, der in die Zeit kommen kann, der ohne Raum ist, plötzlich in den Raum eintritt mit seiner Menschwerdung. Aber alles, was wir verstehen müssen, haben wir hier. Ich habe nur mal 3 Stellen genommen, die uns zeigen, wie sehr sich der Sohn nach dem Vater sehnt. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er, Jesus, auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Warum macht Jesus das? Er will Zeit mit dem Vater. Da, wo ihn niemand stört, es ist früher Morgen, der Rest schläft noch. Es ist ein Kraftakt, er hat den Tag vorher gewirkt und gearbeitet. Und er steht auf und er geht zum Vater. Lukas 6 zeigt uns das noch intensiver. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Und verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Er sehnt sich nach dem Vater. Er will Zeit mit ihm verbringen, diese Beziehung vertiefen. Und es ist der ewige, unwandelbare, herrliche Gottsohn. Und er läuft zum Vater. Johannes 17 zeigt uns diese tiefe Vereinigung, die aus dieser Beziehung, aus dieser Zeit miteinander entsprungen ist. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Hier betet er für die Gemeinde. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Das ist die schönste Vater-Sohn-Beschreibung der ganzen Welt. So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Und hier ist nichts, was so Vater und Sohn trennt. Keine Sünde, keine Schuld. Es ist die völlige Harmonie in der Beziehung. Und ihr Lieben, wenn wir auf dieses Vaterbild Gottes schauen, als unser größtes Vorbild, das ist unser Herr, gab es einen Zeitpunkt, wo du zu Gott gehen wolltest und er hat gesagt, gerade nicht? Hattest du schon mal einen Moment, wo du zu Gott kamst im Gebet und dann hieß es, du hast keinen Termin gebucht, das geht gerade nicht. Ich habe keine Zeit, ich bin nicht da. Wir können immer kommen und er ist immer da. Und jetzt leben wir in einer gefallenen Welt. Allein schon Raum und Zeit machen es gar nicht möglich, dass ein leiblicher Vater mit seinem leiblichen Sohn, eine Mama mit der Tochter oder wie auch immer, immer zusammen ist. Und es gehört natürlich zum Leben, dass da Trennung ist und Selbstständigkeit. Aber dieses Prinzip, das hat die Sünde aber umso mehr kaputt gemacht, dass jetzt selbst, wo Kinder und Eltern in einem Haus zusammen sind, Raum und Zeit unterscheidet sich nicht. Sie sind da, sie könnten in dieser Einheit leben, sie könnten Zeit verbringen, miteinander sprechen, Dinge unternehmen, Dinge lernen. Und ich bin zutiefst überzeugt, es ist einfach ein Übel unserer gefallenen Welt, dass, obwohl wir beieinander sind, so viel da ist, was trennt und Kinder in ihren Zimmern liegen. Übrigens auch ein absolut neues Phänomen, gab es nie in der Weltgeschichte, dass Kinder eigene Zimmer haben. Und das hatte einen Grund, es lag nicht nur daran, dass sie kein Geld hatten oder nicht groß genug bauen konnten, sondern dass die Familie zusammenlebt, dass die Küche, das Wohnzimmer, das Herzstück ist, wo man sitzt und redet. Als wir uns ein Haus angeschaut haben, ist schon einige Jahre her, in einem Dorf im Schwäbischen Wald, da waren wir alle zusammen, das waren mehrere Häuser, hatten uns überlegt, so ein Mehrgenerationenprojekt draus zu machen, ist dann aber gescheitert. Und da erzählte dann die Frau von dem Professor, dem das Haus gehört hatte, der hatte da mehrere Häuser auf dem Grundstück gebaut. Und sie ging dann sehr, sehr wehmütig mit uns durch diese Häuser, weil sie jetzt Senioren waren und ich glaube 3 Kinder waren es, ich weiß es nicht mehr genau, oder 2 längst ausgezogen waren. Und man merkte beim Durchlaufen, wie Erinnerung über Erinnerung da ist. Und dann sagte sie, ich glaube, es war zu meiner Frau, hier an dem Fenster in der Küche, da habe ich mit meinem Sohn geredet. Da hat er sich entschieden, Medizin zu studieren. Hier, da saß, und man merkte, da schwang so viel mit. Und es war eine Frau, die wehmütig zurückblickte und mit diesen Orten verband, wie sie da mit ihrem Kind saß und sprach. Ihr Lieben, unsere Kinder brauchen unsere Zeit. Schaut einmal, in 5. Mose 6, dem Höre Israel, das ist einer der zentralsten Texte für die Juden bis heute, da wird dieses Gebot, Gott zu lieben, uns gegeben. Und schaut mal, wie dieses Gebot weitergegeben werden soll. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und du sollst Jahwe, dein Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft Und die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Und jetzt kommt's, Vers 7. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon. Wie? Ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Ich bin mir sicher, das ist ganz bewusst hier drin. Wann sollen die Eltern, insbesondere die Väter, an sie geht ganz besonders diese geistliche Verantwortung, ihre Kinder prägen darin, Gott zu lieben? Das steht nicht in der Abendandacht, und das wird gleich ein Punkt sein, die ist sehr wichtig, sondern ob du im Haus bist, unterwegs bist, dich hinlegst, dich aufstehst, in dem ganz gewöhnlichen Alltagsding. Und was ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass das Kind dabei ist? Will ich es prägen, Gott zu lieben, wenn es nicht da ist? Und so sagt uns dieser Text, dass es ist die Grundbedingung für eine Erziehung, die die Kinder in die Gegenwart Gottes führt, dass da Zeit ist. Also wenn du in einem Haus bist, ist dein Kind dabei, präge es. Wenn du unterwegs bist, nimm dein Kind so oft mit, wie es geht, präge es. Wenn du dich hinlegst, abends zur Abendruhe, präge es, rede mit ihm. Wenn ihr morgens aufsteht, präge es. Es ist so zentral und so wichtig. Zwei Hauptkiller für diese Zeit. Es hat einen Grund, warum ich wieder dieses Steinzeit-Handy habe. Und ihr könnt über mich lachen, und mir ist es egal. Ich war so unzufrieden und genervt von mir selbst, dass ich im Schnitt, ich habe das nie nachgezählt, aber summiert wahrscheinlich locker auf 45 bis 60 Minuten am Tag kam, wo ich Zeit in meinem Haus, auf meinem Grundstück, am Smartphone verbracht habe, die ich nicht hätte verbringen müssen, mit was auch immer. Keine Ahnung, was man halt macht, Nachrichten lesen, so wichtig auf Kleinanzeigen, muss ich das ja auch noch kaufen. Ah, die Nachricht und hier. Und es geht so, brauche ich euch nicht erzählen, das wisst ihr alles selbst. Und ich war so genervt von mir selbst, dass ich gesagt habe, so, ist mir egal, und ich erzähle es auch jetzt, ich bin der Pastor, der sich outen muss, aber dann ist es so, ich hole mir wieder dieses Ding, es kann genau zwei Sachen, das hat eine Lampe und man kann damit telefonieren, selbst SMS ist fast unmöglich oder es dauert so lang, dass ich nur noch telefoniere. Locker, ohne Probleme, 60 Minuten mehr Zeit am Tag, die ich jetzt anders nutzen kann. Nicht immer mache, aber meistens, ich gebe mir Mühe. Der Bücherstapel neben dem Bett wird kleiner, weil die Bücher plötzlich wieder viel mehr gelesen werden. Der Keller ist oft jetzt ein bisschen verschwitzter und schmutziger, weil wir uns da drunten prügeln. Also auf eine gute Art und Weise mit den Kindern. Worauf ich hinaus will, und macht euch Gedanken, vor allem die Väter. Macht das Experiment und leg es 4 Wochen weg. Also nicht das, sondern kauft es dir 30 Euro, glaube ich, auf Amazon. Du wirst dich über dich selbst wundern, was passiert. Und wie plötzlich aus dem Ich habe keine Zeit, Mensch, einer wird, der wahrscheinlich problemlos 30 bis 120 Minuten mehr Zeit am Tag hat für seine Familie. Ein dritter Punkt: Alltagsarbeit. Das hat ganz stark mit diesem Zeitaspekt zu tun, aber bereits im allerersten Befehl Gottes, wieder im Schöpfungsbefehl, finden wir das Arbeit so zentral zu dieser Verbindung aus Mann und Frau gehört oder generell zu dem Menschenleben gehört. Und er sagt, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Oder dann in 2. Mose 15, diese Erde, sie soll bearbeitet und beschützt werden. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo, warum auch immer, wenn das Wort Kinderarbeit fällt, alle an irgendwelche Kohleminen in Bangladesch denken, wo dann Kinder arbeiten. Und das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist richtig, dass Kinder nicht ausgebeutet werden, ist völlig selbstverständlich. Aber ich wäre absolut für eine positive Besetzung des Begriffes Kinderarbeit in unserer Kultur. Weil irgendwer auf die Idee kam, wenn man unter 18 ist, kann man keinen Müll raustragen. Man muss ein Schneidemesser-Führerschein machen in der Schule, um ein Blechmesserchen in der Hand zu haben und Äpfel zu schneiden. Das ist so seltsam in unserer Kultur, dass das Thema Kindheit und vernünftige Arbeit komplett getrennt wurde. Und wenn wir uns in die biblische Geschichte schauen, wisst ihr, was wir von den allermeisten Persönlichkeiten wissen, wir wissen kaum was von ihnen, woher sie kamen und was sie gearbeitet haben. Denk mal an die biblischen Charaktere. Ihr könntet mir sagen, was Kains Profession war, was Abels war, was sie gemacht haben. Der eine war Viehhirte, der andere war eher auf den Feldern unterwegs. Wir wissen, dass David Hirte war. Wir wissen, dass Amos, da wird sogar ganz speziell genannt, was er gemacht hat. Wir wissen, dass Jesus in einem Zimmermannsbetrieb aufwuchs. Wir wissen zu den allermeisten Charakteren der Bibel, wir wissen, dass Paulus Zeltmacher war, dass da etwas war, was sie konnten, was sie gelernt haben, dass der Schöpfungsauftrag, sich die Erde untertan machen, im positiven Sinne, sie zu bearbeiten, sie zu beschützen, dazugehörte. Kinder brauchen Arbeit. Kinder, es tut mir leid. Die schauen mich ganz böse an. Aber es ist so. Und ich habe mich riesig gefreut, vor kurzem bei einer Familie zu sein, wo mir das Kind den Plan brachte. Schaut mal, das müssen wir hier machen bei uns. Und dann stand da die Tabelle, der sitzt sogar hier, Und das ist genau das, dass ein Kind lernt, ich bin ein Teil dieser Familie. Und Arbeit ist was Herrliches. Das ist was Wundervolles. Es ist nicht die Last, wenn ich vom Zocken aufstehen muss und auch noch den Tisch decken muss. Ich darf meinen Beitrag bringen in dieses kleine Mini-Imperium der Familie und darf hier mitwirken und arbeiten. In einem Buch lehre sie zu arbeiten, ist es ziemlich bekannt geworden, kürzlich erst geschrieben, ist eine Liste, ich muss jetzt auch nicht alles vorlesen, aber wo die Autorin sagt, es ist völlig normal, dass ein 2-3-jähriges Kind seine eigene Schmutzkleidung in den Wäschekorb bringen kann. Es lernt das nach dem zweiten Mal. Es ist ganz normal, dass ein 4-5-Jähriger alleine den Tisch deckt, Gemüse und Obst schneidet. Ja, dann schneidet man sich halt mal, das ist doch nicht so schlimm. Dann kommt ein Pflaster drauf und dann ist wieder gut. Dass es einfache Kleidungsstücke faltet, dass ein 6-Jähriger alleine die Spülmaschine ein- und ausräumt, eigene Gerichte kocht. Ihr Lieben, das sind manche 18 und die haben noch nie eine Bratpfanne in der Hand gehalten. Das geht nicht, das gehört zum Leben. So hat Gott es gemacht. Warum? Weil in der gemeinsamen Arbeit, was wird gemacht? Zeit verbracht, geredet. Da werden Fehler gemacht, aber ich habe keine Lust. Dann wird drüber geredet. Das heißt, das ist dieses Lebendige, dieser lebendige Organismus, der dann arbeitet. Dass ein 9-Jähriger mal das Essen plant oder der 12-Jährige mit zum Einkaufen geht, irgendwann alleine geht. Dass Rasen und Hecken geschnitten werden und so weiter. Tiefenreinigung von Räumen, das hat mir gefallen mit 13. Meint man wahrscheinlich das Bad nicht so hier, den Spiegelchen mal mit so einem Ding da drüber, sondern dass da ordentlich geputzt wird. Das können die. Und das Schöne ist, und das ist die Aufgabe von uns Eltern, das muss geprägt werden. Und das kann so herrlich gemacht werden, wenn Besuch kommt, draußen Familienaktion zu machen. Und sagen, hey, komm, wir machen das hier ganz neu. Der Tisch kommt darüber, hast du eine Idee? Komm, du dekorierst. Und zack, die sind dabei und die lieben es. Und die wollen dabei sein. So ein zentraler Punkt. Übrigens, in meiner gesamten Zeit in der Schule, das sind jetzt, glaube ich, 7 Jahre als Lehrer mit dem REF 9, ich habe noch niemals wirkliche Probleme mit einem Schüler gehabt, der das zu Hause gelebt hat. Das ist hochinteressant. Das ist nicht das Allheilmittel. Aber jemand, der positiv hier geprägt wurde, von klein auf, dass es einfach zum Leben gehört, zu arbeiten. Und dass es mal schwer ist. Und dann meckert man, aber dann muss man weitermachen. Und dann wird man aber belohnt, weil es geklappt hat. Das ist so ein wichtiger Faktor des Lebens. Ein 4. Punkt. Die Familienandacht. Und ich freue mich riesig, ihr Lieben, dass das Hochkonjunktur hat und viele Familien das machen. Unter Familienandacht, da meine ich einfach Wort und Gebet. Und das ist oft, dass man sich denkt, das bringt doch nichts. Und so geht es mir oft, wenn ich mit meinen Kindern abends lese und während man liest, turnt der Kleine darum und der Halbkleine macht gerade noch andere Sachen. Man denkt, das nutzt es irgendjemandem was, außer dass es gerade Stress ist, noch am Abend ins Wohnzimmer zu kommen und die Bibel zu lesen und den Versuch einer Gebetsgemeinschaft zu starten. Aber es nutzt. Schaut mal, Paulus schreibt es an Timotheus und er sagt, du weißt, von wem du gelernt hast und du bist von Kindesbeinen an mit den Heiligen Schriften vertraut. Wir wissen aus einem anderen Brief, das war seine Oma und seine Mutter, die Timotheus hier geprägt haben, von Kindesbeinen an, mit den Heiligen Schriften, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Ihr Lieben, und es geht auch an die Großeltern raus, auch ihr habt Zeit mit euren Kindern, mit euren Enkeln. Die Frage, bringt es was, hat sich jeder schon mal gestellt, bin ich mir sicher. Und mein Eindruck ist das folgende, kennt ihr noch diese alten Wagen vom Markt, wo hier, da wird ein Kilo Gewicht draufgestellt und dann kommt eine Schüssel hin und dann wird da die Ware auf der anderen Seite reingemacht, bis es irgendwann mal in die Waage kommt. Und mir kommt dieses Thema so vor, als ob dieses Zusammenkommen mit der Familie, gemeinsam die Bibel zu lesen, mit den Kindern zu beten, sie zu lehren, wie man betet, das ist, als ob man so einen Plastikeislöffel hat und man kann immer nur so ein paar Körnchen da reinschmeißen. Und nach dem 150. Mal denkt man, das bringt doch nichts. Da passiert nichts. Und man macht weiter und das bringt nichts. Und jahrelang macht man Portionchen vor Portionchen rein. Das bringt aber nichts. Da verändert sich irgendwie nichts. Aber ich verspreche euch, weil es Gottes Wort verspricht, irgendwann kommt eine Veranstaltung, kommt dieser eine Abend, kommt diese eine Autofahrt und noch einmal machst du vielleicht sogar unbewusst das nächste Körnchen rein oder der Jugendleiter oder wer auch immer und plötzlich bewegt sich dieses Ding. Und man denkt sich, hä, aber was war früher? Ja, früher war das, was halt früher war, der Prozess. Ihr Lieben, das braucht Zeit. Glaube kommt nicht aus einer Sache. Hier Timotheus, ein Mann, der jetzt gerüstet ist für den Dienst, der bereit ist, mit Paulus zu leiden, ins Gefängnis zu gehen, fürs Evangelium zu leben, der nach Paulus eine der wichtigsten Persönlichkeiten der frühen Gemeinde wurde. Und Paulus kann sagen, deine Oma und deine Mutter haben dich so geprägt. Sie haben Portionchen für Portionchen dir in deine Seele hineingegeben, von Gottes Wort, vom Evangelium, vom Beten, von all diesen Wahrheiten. Und jetzt ist es für dich nützlich und es hat dir geholfen, Wahrheit zu kennen. Es hat dich überführt, es bringt dich auf den richtigen Weg und es erzieht zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Liebe Eltern, werdet nicht müde. Liest mit euren Kindern die Bibel. Abend für Abend. Könnt ihr auch am Nachmittag machen, aber die Abende sind meistens die einzige Zeit, wo wirklich alle da sind. Betet mit ihnen. Und es wird irgendwann fruchten. Hier vielleicht auch ein Wort an die Opas, ganz besonders. Weil den Omas muss ich es, glaube ich, nicht sagen. Die machen das intuitiv aus dem überfließenden Liebesherz einer Oma heraus. Liebe Großväter, höchstwahrscheinlich habt ihr Zeit. Irgendwie meint, alle meinen immer nicht Zeit zu haben. Das ist seltsam in unserem Leben. Das ist irgendwie so etwas. Aber man kann sie sich nehmen. Wenn ihr Enkel habt, könnt ihr die schönste, beste Beziehung aufbauen überhaupt. Ihr müsst sie nicht mal richtig erziehen, eure Enkel. Ihr könnt sie zu den Sahne-Events abholen im Laufe der Woche. Verbringt Zeit mit ihnen. Redet mit euren Enkeln. Fahrt Fahrrad. Liest ihnen Bücher vor. Prägt sie, solange ihr es könnt, gerade in diesen ersten 10 Jahren. Und sie werden es niemals vergessen und Gott wird dadurch wirken. Und ein letztes Merkmal von vielen weiteren, die man hätte bringen können, eine Gnadenkultur. Ihr Lieben, für mich persönlich die größte Tragödie in christlichen Familien ist nicht, wenn wenig Zeit verbracht wird. Das ist sehr schade. Wenn die Kinder nicht lernen zu arbeiten, ein guter, hilfreicher Bestandteil für andere im Dienst zu sein, das ist auch schade. Das vielleicht Traurigste, was man erleben kann und was am die schlimmsten Spuren in der Seele eines Kindes hinterlässt, ist, wenn es in einer scheinbar christlichen Familie aufwächst unter dem Gesetz, unter der drohenden Hand. Das ist etwas, was so tief hineingeht, so viel Schaden anrichtet, weil wenn das Evangelium wahr ist, dass wir jetzt einen Vater haben, zu dem wir immer laufen dürfen, dann können wir unsere Kinder nicht nach dem Gesetz erziehen. nach dem du musst. Was? Du hast nicht? Das ist schrecklich. Das ist etwas, das so viel Schaden anrichtet. Ich will nur einmal vorlesen, wie Gott sich uns zeigt als Vater und an Menschen, die nicht einmal einen Teller fallen lassen, die nicht mal zu spät kommen oder nicht ihre Kleider wieder unters Bett geschoben haben, sondern an Menschen, die bewusst gegen ihn rebelliert haben, ihren Schöpfer, und schaut, wie er ihnen begegnet. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Habt ihr es gelesen? Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Es gab noch nie einen Moment, wo du zu Gott kommen wolltest, zerbrochen, und er gesagt hat, raus, Zimmerarrest. Komm erst wieder, wenn du deine Strafe abgesessen hast. Komm erst wieder, wenn du mal drüber nachgedacht hast. Oder anders gesagt, Gott hat uns noch niemals mit Liebesentzug ist er uns begegnet. Seine Liebe ist jeden Tag neu. Und selbst wenn wir als seine langjährigen Kinder, die 30, 40 Jahre ihm nachfolgen, Teil seiner Familie sind, fallen, ist seine Hand da, immer. Er schickt uns nie weg. Er jagt uns nie vom Hof. Er gibt nie das Gefühl, nicht zu reichen, nicht gut genug für ihn zu sein. Sondern er sagt, komm zu mir. Deine Sünden sind vergeben. Und die Schuld trennt uns von Gott. Das ist richtig und es muss Buße geschehen. Aber diese Schuld darf den Sünder immer neu zu Gott hintreiben, weil er vergibt und Liebe ist. Und liebe Eltern, da spreche ich ganz genau mich an, Kinder, die das erleben, erleiden einen so tiefen inneren Schmerz und Schaden, der sehr, sehr schwer zu reparieren ist. Gottes Gnade kann ihn reparieren und hat es schon bei Hunderttausenden getan. Aber Kinder, die das Gefühl haben, ich bin nicht genug bei meinen Eltern, ich bin nicht gut genug für sie. Kinder, die mit räumlicher Trennung gestraft werden, diesem Verdienstding, wenn du das nicht machst und leistest, dann ertrage ich dich noch im Haus, aber mit 18 bist du hier weg. Es hinterlässt so viel Schaden. Liebt eure Kinder, so wie Gott uns liebt. Gott erzieht niemals mit diesem Fehlerstempel. Lass uns aufpassen, wie wir mit unseren Kindern reden. Mit wie vielen Sünden musste ich schon zu Gott kommen? Hat er mich jemals begrüßt mit, da kommt der Versager? Wieder gelogen, wieder das getan, jetzt zeig mal und bam. Und wie oft geht über unsere Lippen, du bist so faul, zack, Faulheit. Und es ist wahrscheinlich wahr, wahrscheinlich stimmt es oft, manchmal, meistens. Aber so begegnet Gott uns nicht, da kommt der Faule, du bist faul. Du bist immer so anstrengend. Zack. Sag das 5-mal zu deinem Kind. Sag es 10-mal. Und ich verspreche euch, wenn es mit 18 in der Ausbildung vom Meister hört, du bist so faul. Zack. Das ist genau diese Kerbe, da wurde schon ein paar Mal reingeschlagen. Das ist dieser Stempel. Und ich wette mit euch, viele von euch sitzen hier und die erinnern sich an diese Stempel. Und es tut weh. Heißt es, Schwamm drüber, alles gut? Nein, natürlich nicht. Das ist ja auch bei Gott nicht so. Schuld ist Schuld. Aber in Liebe, in einem Komm, ich vergebe dir. Und ich vergebe dir Siebenmal sogar, nein, siebenmal, 70 Mal, also 490 Mal vergebe ich dir diese gleiche Sache und du darfst kommen. Und so begegnet Gott uns, so erzieht er uns niemals mit diesem Fehlerstempel, mit Liebesentzug, mit Dingen dieser Art, sondern mit Gnade. Und es ist so mein Wunsch, liebe Eltern, dass unsere Kinder auch diese Gnade täglich erfahren. Das ist vielleicht die beste Werbung überhaupt, die wir fürs Kreuz und fürs Evangelium machen können. Es sind nur 5 Merkmale. Ich glaube, wir könnten locker noch 10 weitere suchen. Aber worum geht's? Wir haben unsere kleinen, autarken Mini-Imperien zu Hause. Und da dürfen wir schalten und walten, fast wie wir wollen. Und es ist eine Lebensaufgabe. Mein Appell an Menschen, die sich Gedanken darüber machen, zu heiraten, die vielleicht noch Single sind. Wenn ihr euch für die Ehe entscheidet, dann entscheidet ihr euch dafür, so etwas zu gründen. Und es ist unendlich schön, aber es ist ein gesamter Lebensauftrag. Das ist nicht eine Stunde nach Feierabend. Das ist, wenn ich das will, dann muss ich alles, was in mir ist, da hineinwerfen. Für meine Frau, meinen Mann und vielleicht einmal die möglichen Kinder. Gerade für die jungen Eltern. Ich weiß, das ist viel. Ich habe heute Nacht ein Tag altes schreiend auf dem Arm gehalten im Krankenhaus, das gestern geboren ist. Unser 7. Kind kam gestern zur Welt. Und das ist anstrengend. Natürlich ist es anstrengend. Aber das kauft man halt mit ein, die Anstrengung. Das gehört einfach dazu. Und es ist nicht das Problem, das ist Arbeit. Wie wir es gesagt haben, Alltagsarbeit. Das ist wunderschön. Verbringt gerade die jungen Eltern. Da ist nichts, kann wichtiger sein wie in diesem Moment. Liebe Väter, das ist eine Zeit, wenn ihr junge Kinder habt, da habt ihr keine Hobbys. Da sind die Kinder euer Hobby. Und wenn ihr Hobbys habt, dann nimmt irgendein Hobby, wo das Kind mitmachen kann. Aber das kann nicht sein, dass ich auf ein 5-tägiges Event mit meinen Jungs gehe, wenn die dich dann 3-, 5- und 7-Jährigen zu Hause haben. Da bin ich für ihn da, die Zeit kommt wieder. Aber da wird alles hineingegeben, was ich habe, in diese Kinder, gerade in den ersten Jahren. Es ist so wunderbar, dass viele, viele Frauen bewusst auch sagen, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe studiert, aber jetzt habe ich kleine Kinder und ich bin bei ihnen. Das sind diese Jahre und da präge ich sie mit allem, was in mir ist. Und ich bin da und die Zeit kommt früh genug, dann sind sie flügge und sind weg. Aber jetzt bin ich da für das Kind. Und es ist nichts Minderwertiges, es versucht unsere Gesellschaft uns zu verkaufen. Aber kann es etwas Herrlicheres geben, wie mein eigen Fleisch und Blut zu prägen? Und denkt daran, 75% der Zeit bis zum 10. Lebensjahr. An die Eltern mit Teenagern, da ändert sich viel. Und vieles von dem, was ich heute gesagt habe, ist dann da ganz anders, weil das eigenständige Persönlichkeiten werden. Wirft nochmal alles in die Waagschale. Jetzt nochmal, um bei diesem Bild zu bleiben. Noch einmal alles. Und wenn die Puste ausgeht, alles. Geht zum Herrn. Betet um Kraft, um Freude. Verbringt Zeit. Gerade Teenager, das meint man gar nicht, aber die haben eine unglaubliche ein Verlangen nach Besonderheiten. Nehmt euch diese Zeit, macht Dinge, die jetzt noch einmal in ihrer Erinnerung bleiben und prägt sie. Und dann kommt früh genug die Zeit, wenn sie flügge werden, ihre eigenen Wege gehen und dann kehrt wieder Ruhe ein. Und dann kommen die Enkel und dann geht das Ganze wieder von vorne los auf eine etwas andere Art und Weise. Ihr Lieben, lasst uns diesen herrlichen Auftrag von Gott ernst nehmen. Wir haben heute hier für 6 Kinder gebetet. 6 junge Familien und lasst uns da voll hineingehen und eine Generation prägen, die den Herrn kennt, die sagt, ich hatte Mama und Papa, die waren für mich da und die haben mich geprägt und die haben es mir vorgelebt, das war echt. Und jetzt darf ich selber meinen Weg gehen und meinen Gott, der dann hoffentlich selber mein Gott wird, verherrlichen. Amen.